Werte 17 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten bis Montag. Im Norden unbeständig, im Süden etwas freundlicher, am Montag regnerisch. Höchstwerte 17 bis 22, am Sonntag im Süden bis 25 Grad. Abschließend die Zeit. Es ist 21.03 Uhr.
Bayern 4 Klassik. Kontrapunkt. Europäischer Dialog. Eine Koproduktion von Bayern 4 Klassik mit dem Goethe-Forum München, dem Schauspielhaus Salzburg und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München. Kontrapunkt 28. Götterfunken. Neue Musik für Europa. Mit Theo Geißler und Frank Kämpfer.
Ja, guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Kontrapunkt, unserem europäischen Dialog. Sie haben gehört, wir haben prominente Kooperationspartner. Heute mit dabei auch noch der Deutsche Musikrat mit seiner Projekt GmbH. Die heutige Sendung kommt live aus dem Münchner Goethe-Forum an der Dachauer Straße. Und am Mikrofon begrüßen Sie dazu ganz herzlich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Mit im Boot heute Abend sind die Goethe-Institute in Lissabon und Ljubljana sowie das portugiesische und das slowenische Generalkonsulat in München. Und dies sagt unmissverständlich, dass es heute Abend bei uns wieder einmal europäisch zugehen soll, und zwar auf kulturellem Gebiet. Wir werden über Erfahrungen, Möglichkeiten und Notwendigkeiten europäischer Zusammenarbeit diskutieren und Visionen mit Realitäten vergleichen. Des Weiteren nehmen wir das Kulturleben von Lissabon und Ljubljana ins Visier und schauen außerdem in die Werkstatt dreier junger Komponisten unterschiedlicher Herkunft und Tradition.
Startpunkt unserer Sendung ist die Europäische Ensembleakademie, die der Deutsche Musikrat aus Anlass der deutschen EU-Ratspräsidentschaft initiiert hat, als konkretes Angebot zur Horizonterweiterung und als ganz kulturspezifisches Modell für europäische Zusammenarbeit. Als Ausgangsfrage stand hier, konnte das, was der Politik ja bekanntlich nicht gelungen war, nämlich eine gemeinsame Präsidentschaft für die EU in Kooperation dreier Länder, konnte das mit einem etwas anderen Vorzeichen vielleicht in der Kunst gelingen? Die jungen Musiker, die im März und April diesen Jahres zusammen geprobt und gearbeitet haben und danach gemeinsam dann auch durch Europa getourt sind, kamen aus Deutschland, aus Portugal und aus Slowenien, jenen Ländern, die Deutschland im EU-Ratssitz ja dann auch folgen werden. Diese Ensemble-Akademie, die arbeitete also nicht nur im klassischen Bereich, im E-Musik-Bereich, sondern spartenübergreifend. Neue Musik traf auf Jazz, Hip-Hop, Fado und so weiter.
Drei Kreative aus dem E-Musik-Bereich, eine Komponistin und zwei Komponisten sind heute Abend bei uns zu Gast. Wir begrüßen sehr herzlich Nana Forte aus Slowenien. Sie absolviert gegenwärtig ein Aufbaustudium Komposition bei Lothar Vogtländer an der Musikhochschule in Dresden. Wir begrüßen gleichfalls Luis Antunes Pena. Er ist Schüler von Antonio Pinho Vargas in Lissabon und setzt sein Kompositionsstudium heute an der Folkwang-Hochschule in Essen fort. Der dritte im Bunde heißt Johannes Motschmann. Er hat bei Jörg Herrchert in Dresden und bei Wolfgang Riem in Karlsruhe studiert und bildet sich derzeit in Berlin bei Hans-Peter Kübotz fort. Ihnen allen dreien ein herzliches Willkommen bei Kontrapunkt.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, bleiben wir vorsichtigerweise erstmal zu Hause. Herr Motschmann, die Europäische Ensembleakademie, eine Startrampe, ein Sprungbrett, eine Möglichkeit, Neues kennenzulernen. Was war es für Sie? Eine kurze Bilanz.
Es war für mich erstmal ein Abenteuer, weil ich, als ich den Auftrag erhielt, danach lesen konnte, dass es um die Auseinandersetzung mit anderen Genres geht, mit Jazzmusik zum einen und Popmusik zum anderen, Musik, mit der ich sozusagen als klassisch ausgebildeter Komponist ja nicht so viel zu tun habe. Und zum Zweiten eben die Frage sich stellte nach der musikalischen Heimat und Identität. Und das eine ging so wahnsinnig dicht heran und fühlte sich so persönlich an, so unbeschreibbar auch gleichzeitig. Und das andere war im Grunde das fremde Unbekannte, das Springen in andere Genres, das ich mir nicht vorstellen konnte für meine Musik. Gleichwohl war für mich der Ansatz sehr spannend, diese Verbindung herzustellen die wir als Komponisten zwar nicht so sehr leisten können. Wir sind letzten Endes natürlich, schreiben unsere Stücke nicht im anderen Genre suchen, sondern das wäre ja ziemlich ins Freie gefischt, sondern wir bleiben natürlich bei unserer eigenen Sprache. Aber die Ensemble-Akademie, so wie sie angelegt war und wie sie durchgeführt wurde, beinhaltete ständig diesen übergreifenden Aspekt. Und das hat sich fortgesetzt bis in die Konzertsituation, bei der dann aus den verschiedenen Sparten natürlich Publikum anwesend war. Und das war für mich eigentlich ein ganz, ganz beglückender Aspekt, weil wir doch sehr häufig bei den Konzerten ganz unter uns sind und in unserer eigenen, ja, neue Musikwelt irgendwie uns befinden. Und hier war es wirklich ein sehr spannender Austausch, auch mit einem Publikum, das mit einer ebenso offenen Erwartungshaltung in das Projekt hineingegangen ist. Und das hat man bei den Konzerten gespürt.
Ja, vielleicht sollen wir es noch kurz ein bisschen ergänzen. Ensemble Akademie des Deutschen Musikrats, das bedeutete zum einen, dass sich Musiker trafen, Musiker der drei Länder, Slowenien, Portugal, Deutschland, Musiker der verschiedenen Sparten, Jazz, E-Musik, zeitgenössische E-Musik und aus der Unterhaltungsbranche. Und es bedeutete, dass sie sich trafen in einem Schloss bei Bonn, um mehrere Wochen zusammen zu arbeiten und mit den Resultaten an die Öffentlichkeit zu treten, zunächst in verschiedenen Städten in Deutschland und dann auch in den Partnerländern aufzutreten. Und es bedeutete im Vorfeld auch, dass Aufträge vergeben worden sind, dass drei junge Komponisten ausgewählt worden sind, um ein Stück zu schreiben mit einem besonderen Auftrag, nämlich zum einen europäisch zu sein und zum anderen ein Element von zu Hause, aus der Heimat, also ein Stückchen nationaler Musiktradition hinzuzugeben. Und wir wollen jetzt in den nächsten Minuten einmal kurz hineinhören in das slowenische und das portugiesische Stück und mit den beiden Komponisten kurz darüber reden. Wir fangen mal slowenisch an.
So, das war ein kleiner Test. Sie haben natürlich alle gemerkt, das war keinesfalls slowenisch, sondern ausgesprochen portugiesisch. Ich denke, man hat die Granitbrocken, die sich Herr Pena ins Zentrum seiner Komposition gestellt hat, auch deutlich aufeinander schlagen gehört. Was hat es damit auf sich, Herr Pena? Können Sie ein bisschen schildern, wie Sie ausgerechnet darauf gekommen sind, dieses Material zu verwenden und was es für Sie für eine Bedeutung hat?
Ja, Granit ist zuerst eine Art von Klang, der mich sehr, sehr interessiert. Also dieses granulare Aspekt der Könnigkeit, das habe ich oft verwendet in anderen Stücken. Und das hat auch mit meiner Erfahrung mit der Elektronik zu tun, also mit granulare Klangsynthese und so weiter. Andererseits ist natürlich Granit so ein Stein und das besiedelt einige Landschaften vom Nord Portugals. Und insbesondere so in einem Teil von Portugal nahe an der spanischen Grenze, wo ich auch sehr oft gewesen bin. Also diese Granitsteine haben mich immer inspiriert, sozusagen, indem es gibt einige Formen, einige Gestalten, die nah an Formen der belebten Natur sind, zum Beispiel. Und ja, mich hat interessiert diese zwei Aspekte.
Gab es vielleicht auch noch einen dritten Aspekt, nämlich der Granit, aus dem scheinbar manche Politikerköpfe sind und die definieren ja im Moment Europa neu.
Ja, ich nicht direkt. Das
das müssen Sie jetzt auch nicht vertiefen. Ich denke, wir sollten jetzt einen Blick in die andere europäische Richtung werfen oder besser gesagt ein Ohr. Hören wir mal rein in das slowenische Beispiel von Frau Forte.
Der gut getrainierte Hörer hat sofort erkannt, dass es irgendwas mit Glocken zu tun haben muss in einem Stück, welches Glöckchen schlagen heißt, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Aber Frau Forte wird uns sicher sagen können, was es damit vertiefter auf sich hat und warum Glöckchen im Spiel sind.
Ja, die Glocken, nicht die Glöckchen. Ja, dieses Thema war für mich sehr interessant. Ich habe mich gefragt, was eigentlich ist meine musikalische Heimat? Was kann ich für das nehmen? Und weil ich in meiner Kindheit sehr viel in Chören gesungen habe, war ich ständig im Kontakt mit Volksmusik. Das hat mich eigentlich sehr beeinflusst. Und habe ich mich jetzt entschieden, dass ich die Inspiration im Bereich des Vokal, des Volksmusiks suche. Und ich wollte was typisch Slowenisches finden, das in unserem ganzen ethnischen Gebiet ausgeführt ist, und habe mich für das Glockenschlagen entschieden. Und ich möchte nur sagen, was der Unterschied zwischen normalen Geläuten und unseren Glockenschlagen ist. Im ersten Fall geht der Glockner hinauf in den Kirchturm und dort mit dem Seil das Glocken zum Klingen bringen. Nein, das habe ich ganz falsch gesagt. Nein. Ja, bei uns gehen die Ausführenden eigentlich hoch hinauf in dem Kirchturm und dort auf dem Rand der Glocke mit dem Schwingel zu schlagen. Und das ist ganz spezifisch. Sie ziehen das nicht mit dem Seil. Und das war meine Inspiration. Und ich wollte das Glockenschlagen aus vielen Aspekten vorzustellen. Für mich war sehr wichtig die rhythmische Struktur. Das ist auch sehr interessant. Und dann auch die Klang der Glocke.
Was gab es denn für eine Resonanz auf das Stück? Haben die Kollegen das erkannt? Haben die Musiker das damit was anfangen können? Was haben die Kollegen gesagt bei der Akademie, beim Einstudieren? Wir haben ja gesehen, dass sie auf den Proben dabei waren.
Ja, ich glaube, das Stück war ganz interessant, auch für die Ausführenden, für die Musiker. Und ich glaube, die hatten Spaß damit.
Ja.
Wir haben das Stück von Herrn Motschmann bewusst nicht angespielt. Es steht im Moment auf Platz 2 der Bayern 4 Klassik-Hitparade für neue Musik und wird da den ganzen Tag rauf und runter
Tag
gespielt.
Und Nacht.
Tag und Nacht. Herr Motschmann, Sie haben sich als Sujet eine Serenade ausgesucht, also eher eine sehr klassische mitteleuropäische Form. Wie haben Sie es empfunden, dass Ihre Kollegen aus Portugal und aus Slowenien doch sehr stark regionale Bezüge als Ausgangspunkt gewählt haben?
Ich glaube, dass das für einen deutschen Komponisten in der Natur der Sache liegt, ein Stück weit auch. Man geht nicht leichtfertig mit Aufträgen um, sich mit der nationalen Identität des Deutschen auseinanderzusetzen. Das führt eigentlich erst zu Eskapismus, zu Fluchtbewegungen und man sucht eigentlich nach dem Übergreifenden, zumal ja diese Intention auch in einem europäischen Gedanken aufgehen soll. Und der deutsche Raum ist für mich vom deutsch-österreichischen nicht zu trennen und die Serenadenmusik, der Salzburger Formtyp, war für mich insofern interessant, weil er auch diesen grenzübergreifenden Aspekt in sich trägt. Wenn man etwa an die großartigsten Schöpfungen denkt, Haffner, Mozart, das sind ja wildwuchernde Gebilde, die über die im Grunde Mahler vorwegnehmen, die weit hinausgehen über das, was er in den Symphonien angestrebt hat. Und trotzdem hat die Serenade den Aspekt der Unterhaltungsmusik, der leichten Musik, Serena unter heiterem Himmel, sozusagen, den sie auch in sich trägt. Und diese Ambivalenz fand ich aufregend. Ist aber natürlich eine sehr gesuchte Tradition, das gebe ich gleich zu. Ist jetzt keine typisch deutsche Gattung, die führt auch in andere Länder. Und andererseits ging es mir aber bei den Stücken von Louis und der Nana nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da sei nun etwas ganz Folkloristisches zutage getreten, sondern ich habe auch wissend um die Intention und auch Bezug nehmen zu dem Vorgespräch, das wir hatten, ich wusste ja ein bisschen, worum es geht, sowohl das Glockenschlagen dann erkannt in den Stücken, wie auch die Granitklänge ausfindig machen können. Gleichzeitig ist es natürlich eine Musik, die sich mir nicht als portugiesisch oder slowenisch erschließt, sondern die natürlich darüber hinausgeht. Und das tut der Musik auch gut. Die Kultur, mit der wir letztendlich groß geworden sind und auf die wir uns beziehen, klassisch ausgebildet, ist immer auch eine der übergreifenden, der eben nicht national auf Rückzug gesinnten folkloristischen Musik, sondern eine, die eigentlich immer schon sich europäisch äußert. Ganz weit zurück, also bis zu Bach von mir aus.
Ich möchte an der Stelle unsere Vielgesprächspartnerin in die Diskussion ziehen und sie zunächst einmal vorstellen. Sie holte die internationale Tanzavantgarde viele Jahre nach Berlin. Sie reaktivierte zuvor das Berliner Hebbeltheater. Sie sitzt heute verantwortlich in Institutionen wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, oder einer Initiative wie Europa eine Seele geben. Nele Hertling, guten Abend bei Kontrapunkt. Sie sind ja irgendwie, das kann man mit Fug und Recht sagen, eine der Pionierinnen auf dem Gebiet des internationalen Kulturaustauschs und Sie haben viele Jahre, jahrzehntelang europäische Arbeitsbegegnungen initiiert und realisiert, das heißt also durchgestanden durch Schwierigkeiten unendlicher Art und aller nur denkbaren Art. Wie stellt sich denn dieses Projekt, dieses jugendorientierte Projekt für Sie dar? Sie sind da jetzt nicht involviert. Solche Projekte gibt es auch, wo Sie nicht direkt mitwirken. Wie stellt sich das für Sie dar, wo man jetzt so spezifisch auf einzelne Länder zugreift, wissend, dass Avantgarde-Kunst doch etwas ohnehin Internationales ist?
Ich bin sehr froh, dass es sich hier um ein Projekt mit Musik handelt. Denn in der Erfahrung, die wir alle gemacht haben, ist ja, was vorhin auch gesagt wurde, die Kultur ein Vorreiter für die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und für mich war das in vielen Jahren eigentlich gerade, und Sie haben das erwähnt, im Tanz besonders sichtbar, im zeitgenössischen Tanz, allerdings auch schon in der Form des Balletts. In allen Ballettkompanien fanden Sie immer Leute der unterschiedlichsten Nationalitäten und Herkünfte. Aber im zeitgenössischen Tanz ist das ja geradezu fast eine Voraussetzung geworden, dass Sie in allen Kompanien quer durch Europa Tänzer aus den verschiedensten Ländern finden. Und da man hier noch weniger als in der Musik vielleicht eine Sprache spricht, war es für den Tanz auch vielleicht einfacher. Ich habe verhältnismäßig selten Projekte erlebt, in denen bewusst mit Musik dieser Versuch gemacht wurde. Natürlich sitzen auch in allen Orchestern viele Musiker aus verschiedenen Ländern zusammen. Aber den Versuch, bewusst zu beginnen, Komponisten zusammenzubringen und ein Ensemble zusammenzubringen und dann gezielt aus drei Ländern, finde ich einen interessanten Versuch. Und für mich war eigentlich besonders interessant dann zu erleben, dass doch der Ausgangspunkt zumindest für die Slowenen und den Portugiesen in der Region oder in der eigenen Tradition ein bisschen liegt. Denn ich denke, Europa, es wird immer wieder gesagt, aber man muss es vielleicht auch immer wiederholen, Europa ist eine Einheit geboren aus seiner Vielfalt. Und die Vielfalt der Eigenheiten, die eben in den Ländern hoffentlich und im Moment Gott sei Dank noch nicht verloren gegangen ist, ist das, was für mich Europa ausmacht. Und die Eigenheiten entstehen, glaube ich, sehr selbstverständlich. Man spricht eine andere Sprache und mit Sprache meine ich viel mehr als die gesprochene Sprache. Man hat eine bestimmte Weise, mit sich umzugehen, mit Klängen umzugehen, mit der Tradition umzugehen. Und daraus entsteht, glaube ich, doch etwas, was vielleicht jetzt nicht von jedem hörbar slowenische Musik ist, aber eine bestimmte Haltung. Und ich hoffe sehr, dass diese unterschiedlichen Haltungen, die dann auch unterschiedliche Sprachen ausdrücken, erhalten bleiben. Denn nur dann ist Europa erkennbar und interessant.
Frau Hertling, Sie sind ja Präsidentin des Deutsch-Französischen Kulturrats. Das ist ein bilaterales Unterfangen. Sie engagieren sich auch in diesem Ambiente fürs Weimarer Dreieck. Da kommt zu Deutschland und Frankreich Polen dazu. Ein trilaterales Projekt, das hat man den Eindruck, mit beiden Beinen bis zu den Oberschenkeln im Schlamm steckt. Es geht nichts so richtig voran. Jetzt haben wir erlebt, im Musikbereich ist das mit der Europäischen Ensemble-Akademie Trinational ganz gut gelungen. Ein konkretes Projekt. Könnte man sich da nicht wünschen oder vorstellen, dass man gleich eine ganze Reihe Länder mehr mit dazu holt, damit das 6-, 7-, 28-stimmige Europa vielleicht im Musikbereich mal zusammenfindet, wenn schon sonst nicht so richtig?
Ich halte es für ganz dringend und Sie wissen wie ich, dass das Bilaterale eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Das Bilaterale ist für mich eigentlich ein Beleg dafür, wie bis vor kurzem zwischen Staaten Kulturpolitik über Regierungen eigentlich betrieben wurde. Man lud repräsentative Projekte gegenseitig ein oder man versuchte, ein repräsentatives Projekt in ein anderes Land zu bringen. Das hat Gott sei Dank sehr weitgehend abgenommen. Man versucht heute, andere Projekte gemeinsam entweder entstehen zu lassen, wie hier in diesem Fall, oder sie auch auf eine ganz andere Weise durch Beteiligung der Partner gemeinsam herzustellen oder sie eben auch gemeinsam auf Reisen zu schicken. Und ich glaube, auch das Trilaterale ist zwar schon ein besserer Schritt, aber ich stimme vollkommen zu. Man sollte den Versuch machen, so viele unterschiedliche, wie ich eben gesagt habe, Haltungen nebeneinander zu haben, nicht in der Absicht, sie zu vermischen, davor würde ich immer ein bisschen Angst haben, aber sie nebeneinander sich reiben zu lassen und dann eben auch vielleicht etwas Neues dabei entstehen zu lassen, wobei man dann doch wahrscheinlich, wenn man auseinandergeht, auch wieder in seine eigene Haltung zurückkehrt, aber mit einem erweiterten europäischen Horizont.
Ja, Sie haben mir fast schon das Stichwort gegeben oder weggenommen, je nachdem. Man kann ja doch mit Fug und Recht sagen, dass es für die jungen Musiker und Komponisten ein recht gut organisiertes und fast geschütztes Projekt war, also wo sie unter sehr guten Bedingungen arbeiten konnten. Trotzdem meine Frage an Sie drei, an die drei jungen Komponisten, hat das für Sie das Bewusstsein geschärft oder zumindest in Gang gesetzt, dass Sie aufgrund Ihres jungen Alters nicht mehr in lokalen oder nationalen Gegebenheiten als Komponist ihre Karriere machen können, sondern dass sie auf einen internationalen, europäischen Markt müssen, dass sie über Grenzen gehen müssen, sehr bald und nicht darauf warten, dass da irgendjemand anderes was für sie tut? Ist dieses Bewusstsein durch die Ensemble-Akademie ja, geweckt oder geschärft worden? Wie denken Sie darüber? Wie stellen Sie sich das selbst vor? Frau Forte.
Ja, der Auftrag war für mich ganz überraschend und ich war sehr, sehr froh, dass ich in so einem Projekt teilnehmen können. Und ja, dass ich aus Slowenien auch muss, habe ich schon früher eigentlich gewusst, weil ich studiere schon seit 3 Jahren in Dresden. Und das so bekommt man ein ganz anderes Horizont und sieht, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch in Europa, und dass die Grenzen eigentlich für Musik gar nicht bestehen.
Naja, Sie sind jetzt alle 3 studieren in einem der attraktivsten europäischen Musikländer. Das kann man auch nicht verleugnen. Das ist schon einfach eine tolle Sache. Aber hätten Sie jetzt auch Lust, mal nach Spanien oder Portugal zu gehen?
Ja, natürlich. Nach Portugal.
Gerade dahin, ja.
Bitte, Herr Motschmann.
Ja. Ich stelle es mir vom Wetter her sehr viel angenehmer vor.
Ja.
Ich glaube, dass wir sowieso bei den Komponisten, die jetzt ungefähr so alt sind wie wir und jetzt von der Hochschule kommen, die sind sowieso sehr, mit ihrem Blick ins Ausland und so weiter immer gerichtet. Die meisten studieren auch einige Semester dort. Das ist etwas, womit wir eigentlich auch sehr früh eigentlich auch im Studium schon konfrontiert sind. Ich habe nur an 3 deutschen Hochschulen studiert, deswegen bin ich selber jetzt ein schlechtes Beispiel, aber bin damit auch eine Ausnahme eher. Also die allermeisten gehen auch für längere Zeit ins Ausland, und man merkt es auch in den Foren, wo man dann diese Leute trifft, weiß nicht, in Darmstadt oder so, wie übergreifend stilistische Wendungen, die man wiederfindet, aus ganz verschiedenen Richtungen kommt, und das macht gar nicht in Europa halt, sondern es ist eigentlich eine sehr globalisierte Szene von Anfang an. Insofern entspricht uns diese Art, über diese Grenzen hinauszudenken, sehr. Und ich glaube, dass wir von Anfang an eigentlich darauf verpflichtet sind.
Naja, die Szene ist globalisiert, das stimme ich ohne weiteres zu. Das Handwerk ist auch globalisiert, aber man kann natürlich irgendwie eigentlich eine Laufbahn als Komponist oder Komponistin ja nur machen, wenn man auch zu einer künstlerischen Individualität findet, ja. Die muss irgendwo kompatibel sein, aber sie muss auch eigenständig sein. Herr Peña.
Ja, ich halte für ganz wichtig, dass man in verschiedenen Ländern geht und auch ein bisschen die Ideen vom Land einatmet. Ja. Ich sowieso, denke ich, als portugiesischer Komponist, also man ist da an Ecke Europas und manchmal sehr weit vom Zentrum des Geschehens, und ich bin sehr oft in andere Länder gewesen, um auch im Kurse oder bei Aufführungen von anderen Komponisten, und es war immer sehr wichtig zu erfahren, wie eigentlich die Geschichte der Musik ein bisschen anders erzählt wird. Es ist, also wenn man in Frankreich ist, dann hört man von Komponisten, die wir schon kennen, ja, das, wir kennen alles. Nun, die Nuancen sind ein bisschen anders, ja, genauso ist, wenn man in Italien ist, dann plötzlich hört man wieder den Namen Verdi. Man schon vielleicht ein bisschen vergessen hat, ja. Oder
zu Unrecht.
Ja, und so ist es bei jedem Land ein bisschen anderes, und ich denke, das ist sehr wichtig, das zu erfahren.
Komponistinnen sind ja von Natur aus, und Komponisten natürlich auch, ehrlich oder sie sind schlecht, und deswegen ganz kurz die Frage, denn wir müssen uns ja immer wieder rechtfertigen gegenüber Geldgebern. Dieses Projekt ist sehr hochkarätig unterstützt worden von der Bundeskulturstiftung, weil das ganz ehrlich, gut ausgegebenes Geld, ganz schnell nur, Herr Peña, Herr Motschmann, Frau Forte.
Sie fragen, ob das ganze Projekt? Oder?
Ich frage, ob das gut ausgegebenes Geld war.
Ich kann nicht für mein Stück sprechen, aber ich denke, das gesamte Projekt ist gelungen. Ja.
Herr Motschmann?
Ich denke das auch, und nun weiß ich selber gar nicht, wie viel Geld es genau gewesen ist.
Er will mehr.
Deswegen kann ich kann es jetzt nicht genau abmessen,
ob es
angemessen verteilt ist. Aber der Charakter dieser ganzen Veranstaltung, alles, was ich erlebt habe, war so positiv und auch die Außenwirkung, glaube ich, entsprechend. Und insofern habe ich da Vertrauen.
Frau Forte.
Ja, das war ein sehr großes Projekt, und ich glaube, das war sehr gelungen, und
das senden wir jetzt speziell in Berlin.
Sie hören Kontrapunkt, eine Sendung auf Bayern 4 Klassik, live aus dem Münchner Goethe-Forum. Unser Thema heute: Götterfunken, Fragezeichen, Musik macht Europa. Zeit für Live-Musik. Wir hören Virdos Childhood, eine Komposition von Daniel Kasimir, live dargeboten von einer fünfköpfigen Jazz-Kombo der Europäischen Ensemble-Akademie. Thank you.
Live bei Kontrapunkt, die All-Stars der Europäischen Ensemble-Akademie mit einer Komposition von Daniel Kasimir, den wir hier mit der Posaune vorsichtig rumwedeln sehen. Unsere Podiumsrunde hat sich ein ganz klein wenig verändert. Zu den beiden Komponisten Nana Forte und Luis Pena haben sich zwei weitere Gäste gesellt, die ich gleichfalls ganz herzlich begrüße. Der eine kommt aus Ljubljana und ist ein slowenischer Schriftsteller und Journalist. Guten Abend, Jan Wirk.
Guten Abend.
Ebenso. Und genauso herzlich willkommen heiße ich den Chef des Goethe-Instituts in Lissabon, Roland Grätz. Hallo und willkommen bei Kontrapunkt.
Schönen guten Abend.
Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit der Kulturszene Ihrer beider Städte und Länder beschäftigen. Das Ihrer muss man sich in Gänsefüßchen gestellt vorstellen, weil Herr Grätz ja eigentlich eher von hier kommt, aber einen ausgesprochen iberischen Hintergrund hat, wie ich inzwischen erfahren durfte. Und wir wollen mal hören, welche Rolle Kultur als Faktor des gesellschaftlichen und vielleicht sogar des nationalen Selbstbewusstseins in Slowenien und eben in Portugal spielt.
Ja, Stichwort Slowenien. Slowenien gilt unter den neuen EU-Mitgliedstaaten, den sogenannten postsozialistischen Transitionsländern, als Musterbeispiel, wie Sie wissen, weil es seine politischen Hausaufgaben sehr beflissen gemacht hat, weil es wirtschaftlich sehr stabil ist, 2008 den Euro einführen wird und wahrscheinlich sogar bald zu den Geberländern der EU-Förderhilfen zählen wird. Ein glückliches Land also, so ist zu vermuten aus unserer Sicht. Hat es. Und die Frage geht jetzt zuerst an unsere slowenische Fraktion hier vorne. Hat Slowenien seine Vergangenheiten bewältigt und die Weichen unumkehrbar in Richtung Zukunft, europäischer Zukunft gestellt? Herr Wirk, Frau Forte.
Junge Dame, zuerst? Nein. Natürlich ist Vergangenheit hinter uns und Zukunft vor uns. Ja. Also in diesem Kontext sind wir ein ganz normales europäisches Land geworden. Das bedeutet, dass Kultur hat nicht so große Rolle wie vorher. Was ist natürlich für die Leute, die sich mit Kultur beschäftigen, schlecht. Früher war Kultur ein sogenanntes, ein Swimmingpool von allen guten Elementen, die zur Selbstständigkeit geführt haben. Es ist anders, ja. Also für mich ist und war Kultur immer eigentlich so auf einer Seite der Gesellschaft. Politik und Ökonomie sind, sagen wir, enge, geschlossene. Und also mit Kultur ist nicht fertig, aber hat eine andere, mehr normale Rolle. Aber es ist fast wie für das gleiche Europa. Also jetzt fehlt die Sehnsucht. Also jetzt fehlen diese Instinkte, diese, ich werde sagen, natürliche Mächte, die in ganz Europa jetzt, nicht im Vordergrund sind. Sowas.
Also hat Kultur oder speziell Literatur und andere Künste, haben Sie, sagen wir mal, ihre gesellschaftliche Rolle verloren?
Ja, sicher. Also in Slowenien war spezifisch. Es war fast in alle sogenannte mitteleuropäische slawische Länder gleich, aber in Slowenien war Kultur, besonders Literatur, wirklich paradigmatisch für Selbstbewusstsein von einer Nation. Ja, zum Beispiel bei uns haben auch Schriftsteller in den 80er Jahren sogenannte, sie haben sogenanntes Plan für eine neue Stadt geschrieben. Und sie haben auch neue Gesetze, eine neue Verfassung gemacht und so weiter. Also das ist eigentlich nicht üblich.
Ja, wirklich, ich habe Sie als Autor und Journalist vorgestellt. Kann es sein, dass sich Ihr Lebensmittelpunkt mehr zum Journalismus hin verlagert hat, weil man davon vielleicht einigermaßen leben kann, als Autor aber nicht mehr?
Na, es ist sicher, wenn ich als Autor leben könnte, werde ich als Autor leben, ja, aber natürlich ist vielleicht durch den Leben durchzukommen als Journalist, als Redakteur, aber okay, wir sind eigentlich kleine Kultur in diesem ökonomischen Sinn. Ja.
Gibt es denn ein Verlagswesen, gibt es eine kulturelle Struktur noch in Slowenien, die vielleicht auch subventioniert wird? Wie sieht das aus?
Ja, sicher. Also zum Glück hat wie jedes europäische Land auch Ljubljana Hauptstadt, weil Staaten brauchen eine Hauptstadt und natürlich haben wir die ganze kulturelle Infrastruktur ziemlich auf hohes Niveau.
In einer Stadt?
Ja, aber Kultur ist natürlich subventioniert, besonders Literatur. Ja. Also zum Beispiel Auflagen sind zwischen 500 und 1000 Exemplaren und natürlich kann das nicht ökonomisch durchkommen, ja, ohne Subventionen.
Ja, ja, gute Bücher sind, sehr gute Bücher sind, wichtige Bücher sind in Deutschland, haben auch nicht höhere Auflagen, ne? Nur ja. diese Massenprodukte.
Ja, ja. Ja. Ist so, ja.
Ja. Gibt es eine Förderung, die Ihnen eine Existenzgrundlage sichert? Gibt es eine Förderung, die es möglich macht, Ihre Literatur beispielsweise ins Deutsche, ins Englische zu übersetzen?
Es gibt, ja. Also meine Bücher sind so und so auch in deutsche Sprache übersetzt. Ohne diese Rolle von diesen Institutionen, aber es gibt, wir haben so eine Fundation und sie beschäftigt sich mit dieser Kommunikation, die ganz notwendig ist und natürlich gut für beide Seiten. Also wir übersetzen auch zum Beispiel irische Schriftsteller und Poeten und
aber
so weiter.
Gibt es denn einen Widerstand in Ihrem Land gegen diese Kommerzialisierung? Entwickelt die Kunst, die Kulturschaffenden, entwickeln die da irgendwie einen Gegendruck?
Sicher. Aber zuerst war Widerstand gegen die Kultur. Ja? Zuerst war dieser Druck in die Richtung von Nivellisierung. Natürlich haben die Verlage haben ihre Rolle verloren in diesem Hinsicht, dass sie in die Richtung Kommerzialisierung gegangen sind. Und natürlich haben Schriftsteller und Intellektuelle wie immer, haben sie sich gewehrt gegen diese Richtung. Aber okay,
und jetzt sind sie gekauft.
Es gibt neue Zeiten, ja. Und also schlechte wahrscheinlich für Kultur, obwohl durch die Europa mehr als 600 Milliarden Euro jedes Jahr für Kultur kreisen, ja, fließen. Aber
das spürt okay. Niemand.
Ja, ja, ja. Aber wie viel geht für
Kreisen vielleicht woanders
ja,
hin?
Für ich weiß es nicht, für Tanks, für Pistolen und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr für Atomindustrie und so weiter.
Ich würde eigentlich gern mit Frau Forte noch ein bisschen sprechen wollen. Aber eigentlich habe ich zunächst eine Frage an Herrn Wirk noch. Wir reden ja jetzt über die Wahrnehmung der Künste und der Künstler, der Wahrnehmung der Künstler in Bezug auf die gesellschaftlichen Veränderungen. Wie ist das mit der Bevölkerung? Nehmen die auch diesen Wertewandel bezüglich des Kunstschaffens wahr oder sind sie in Alltagsdingen so gefangen, dass sie das gar nicht wahrnehmen können? Wie ist das in Slowenien?
Ich weiß es nicht, wie in Deutschland wahrscheinlich. Ja. Also wir sagen auch, es ist ein gutes Land, wie Österreicher sagen für Österreich, aber ob dieses Trend von Zivilisation geht gegen die Richtung von Kultur, meine ich. Ja. Also Europa hat sich wahrscheinlich, die Rolle von ganzen Europa hat nach dem Zweiten Weltkrieg verloren, wenn wir vergleichen das, was im ersten Hälfte von 20. Jahrhundert war Europa. Alles, was stark war, was interessant war, was Avantgarde war, hat mehr oder weniger aus Europa gekommen. Ja. Also wenn wir sehen, die zweite Hälfte von 20. Jahrhundert, schon im westlichen Kontext, waren das Vereinigte Staaten oder Lateinamerika in Literatur. Und, aber die Leute sind zufrieden in Slowenien, wenn sie ziemlich viel Geld haben. Ja. Und Kultur geht in eine andere Richtung. Obwohl, also es wird noch immer existieren, aber die Rolle von Kultur ist immer mehr kommerziell, immer mehr am Rand und ich weiß es nicht. Und das Problem ist wahrscheinlich wirklich in ganz Europa. Europa musste wahrscheinlich erkennen, dass dass diese Kultur in Europa ein bisschen Dynamik verloren hat. Mhm. Und dass diese verschiedenen Kulturen können diese Funke sein, zu einer neuen Dynamisierung zu kommen. Ja.
Ich lasse das mal so einen Moment stehen. Die mittlere Generation nimmt einen Verlust wahr. Wie ist es mit der jungen Generation? Spüren Sie auch einen Verlust oder ist für Sie alles Aufbruch und Gewinn und Zuwachs das Geschenk Ihrer Generation, Frau Forte?
Ja, in dem Bereich zeitgenössische Musik kann ich sagen, dass sich in Slowenien die Situation sich ein bisschen verbessert hat, jetzt in den letzten paar Jahren. Wir haben noch immer nicht das Niveau von Deutschland oder so. Die zeitgenössische Musik hat nicht so großes Publikum wie hier in Deutschland, glaube ich. Ja, ist auch kleineres Land, aber und die Einflüsse kommen jetzt zu uns nach Slowenien und die anderen Musiker und ich glaube, dass es dort, das bewegt sich etwas.
Also ja. Sie sehen den Zuwachs und das Positive. Und
ja, ich glaube, es war sehr eingeschlafen in den letzten 30 Jahren im Bereich zeitgenössischer Musik. So, es gibt nicht viele Konzerte, es gab nicht viele Konzerte und ja, jetzt geht's besser.
Gut, ich mache mal den Sprung an eine andere Ecke des Kontinents. Portugal ist ja auch eine junge Demokratie in Europa. Wie sieht es denn da so mit einer Spezialbranche wie zeitgenössischer Musik aus?
Ja, ich denke, dass es gibt in den letzten Jahren positive Entwicklungen, aber auch nicht so gute Entwicklungen, so negative Entwicklungen. Zum Beispiel zum Positiven würde ich zählen, denn das neue Orchester gegründet wurden. Es gibt Ensembles für neue Musik und ich denke, das Leben für die Komponisten und für die Schöpfung allgemein ist etwas lebendiger. Einerseits, andererseits zum Beispiel die Tage der neuen Musik in der Gubenken-Stiftung, die seit vielen Jahren also das war eigentlich das Einzige, was vor einigen Jahren in Portugal passiert im Bereich der neuen Musik, sind abgeschafft worden und es gibt auch Entwicklungen in diese Richtung. Also ich kann hier keine richtige Balance ziehen. Es gibt positive und negative Entwicklungen.
Sie waren ja, ich glaube, ein oder zwei Jahre alt, als diese tolle Nelkenrevolution in Portugal stattfand. Wenn man das jetzt ein bisschen historisch rückwirkend betrachtet, Herr Greitz, war Portugal damals vielleicht in einem ähnlichen Zustand wie Slowenien vor 5-8 Jahren, kulturell betrachtet?
Also die kulturelle Situation in Portugal während der Salazar-Diktatur war ähnlich wie in allen Diktaturen, dass es eine relativ geschlossene Gesellschaft war, die wenig Einflüsse von außen wollte und zuließ und hauptsächlich Volkskultur gut förderte. Und die Revolution bedeutete nicht nur das Ende einer Diktatur, die bedeutete auch das Ende des Kolonialreichs Portugal und sie bedeutete die Rückkehr von immerhin doch 7% der Bevölkerung, ich glaube 700.000 Portugiesen, die damals in Afrika lebten, kamen zurück nach Portugal, dieses kleine Land, was nur 10 Millionen Einwohner hat. Also es war eine große, große Umwälzung tatsächlich in diesem Land und kulturell, glaube ich, das sieht man am Theater, war ein enormer Nachholbedarf nach europäischer Kultur da. Und das hat man zunächst mal wahrgenommen. Also es gab eine große, große Welle von Bertolt Brecht, Brecht-Übersetzungen, Brecht-Rezeption, Forschung der Germanisten, der portugiesischen Germanisten. Und dieser Nachholbedarf wurde erst mal mindestens 15 Jahre befriedigt, bevor man dann, wenn ich das richtig sehe, vielleicht Mitte der 90er Jahre sich wieder rückbesann darauf, dass der Fado zum Beispiel, als sehr bekannte portugiesische Musik, die hier auch zu hören war bei der Europäischen Ensemble-Akademie, dass der zwar unter Salazar auch besetzt war mit diesem Regime, aber doch eine große, große portugiesische Tradition ist, die man erst wiederbeleben musste. Und wenn ich das ergänzen darf, was Luis gesagt hat, ich glaube, im Moment ist es aufgrund dieser Erfahrung, wenn ich so eine dritte Phase nehmen will, so, dass Portugal seine jungen Talente wieder sucht. Und es gibt also neue Musik jetzt, gemeint das neue Musiktendenzen, nicht im engen Sinn der neuen Musik innerhalb der klassischen Musik, gibt es einen neuen Fado, auch in Westeuropa sonst bekannt, mit Marisa, mit Misia, solchen Künstlerinnen. Und es gibt eine sehr, sehr lebendige Szene zum Beispiel an elektronischer Musik, die sich zunehmend auch in diese künstlerischen Diskurse Westeuropas einspeist.
Ich meine, das klingt ja nach einer sehr hohen Vitalität, die da in Portugal im Moment aufgeblüht ist. Und meine Frage, die an Sie gerichtet war, jetzt auch in Bezug eben auf die 18 oder Jahre her seiende Nelkenrevolution, die hatte natürlich den Hintersinn, weil ich denke, wenn man sich in einer gemeinsamen Kulturwelt bewegt, und Europa sehnt sich ja vielleicht unter anderem, oder zumindest einige Europäer sehen sich danach, in der gemeinsamen Kulturwelt zu leben, da kann man ja vielleicht auch Erfahrungen austauschen. Und Sie haben eine Erfahrung im speziellen Bereich nun in Portugal etwas früher gemacht. Im Moment werden ähnliche Erfahrungen, wie Sie sie vielleicht vor 12, 15 Jahren gemacht haben, in Slowenien gemacht. Das sollte Ihnen doch Mut machen, Frau Forte. Wenn man hört, wie schnell so eine Landschaft wieder aufblühen kann, können Sie da aus sowas Kraft ziehen?
Ja, ich glaube, dass die junge Generation schon Kraft hat, um sowas zu machen. Weil ich habe viele Ideen bekommen hier in Deutschland, und wenn ich zurück nach Slowenien komme, dann machen wir was.
Gut.
Also ich möchte mal korrigierend sagen, dass man es nicht so einfach stehen lassen kann, dass Jugoslawien eine Diktatur war. Ich möchte die Diskussion nicht anfangen, aber ich möchte es einfach nur mal an der Stelle sagen. Und ich fand den Einwurf oder die Formulierung von Herrn Grätz sehr wichtig, dass ich nicht nur musikalische Entwicklung eigenständiger Art in so einem Spezifikum wie E-Musik-Komponisten irgendwie entwickeln kann, sondern Popmusik, Popularmusik, Jazzmusik genauso umfasst und natürlich viel mehr Leute irgendwie anspricht. Und wir wissen zum Beispiel aus Slowenien, dass es da irgendwie eine starke, eigenständige Rockmusikszene gibt. Ja, das weiß man teilweise sogar in Deutschland. Das ist irgendwie toll. Die waren ja auch bei der Ensemble-Akademie. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich die, glaube ich, an Sie alle zu richten ist, welche Rolle spielt Kultur als Orientierung beim Umbau der Gesellschaft, wenn sich viele Werte, Grundwerte wandeln in sehr kurzer Zeit, was, glaube ich, Ihre beiden Länder erlebt haben oder immer noch erleben? Fragezeichen.
Schwer zu sagen, aber okay. Kultur ist und war nie Religion, ja, aber okay. Kultur gibt dem Leben da Sinn, ja. Also wir sind nicht nur, ich weiß es nicht, verhaftet in ökonomische und gesellschaftliche und sinnliche und alle diese Relationen, ja, also. Und daraus kommen verschiedene Impulse von Kreativität, also in die Richtung von Ökonomie, ich weiß es nicht, Innovation und so weiter. Also für mich war, also wenn wir gesprochen haben über Jugoslawien und Slowenien, für uns war zum Beispiel eine sehr große Bereicherung, oder wie sagt man das auf Deutschland, dass wir, wenn Portugal geöffnet war, dass wir zum Beispiel zu Pessoa kommen und zu, ich weiß es nicht, großen Regisseuren und Autoren wie Saramago und, ich weiß es nicht, De Oliveira. Also europäische Kultur ist arm, wenn verhaftet ist in eine zu enge Konstellation. Ja? Also europäische Lyrik ist wunderschön, auch wenn wir nur Rilke sagen, aber ist etwas ganz anderes, wenn wir sagen Rilke und Pessoa. Und ich als Slowene werde sagen auch Kosovo. Aber in diesem Kontext bin ich reich, weil ich kenne alle drei. Sie kennen wahrscheinlich nur zwei. Ja. Und das ist Das so ist Spaß.
Ja, ja, so ist es.
Es ist noch vieler in ihre Exportwirtschaft. Naja, und wenn man jetzt nach Portugal guckt, da ist man an einem anderen Punkt.
Also im Moment ganz sicher, aber zur Frage, zur Bedeutung der Kultur und der Künste im gesellschaftlichen Wandel, wenn ich es nicht nur auf die Nach-Diktaturzeit beziehe, sondern auch auf die Definition zum Beispiel, was trägt Portugal eigentlich kulturell zu Europa im Moment bei, dann muss ich sagen, dass es selbstverständlich Kultur identitätsbildend ist, dass es praktisch eine Gravitationskraft der bildet und einen Vorschein, einen Traum dieser Gesellschaften mit spürbar macht und einfach einen Strom fließen lässt, der zeigt, wie man sich als Gesellschaft definiert. Mhm. Und typisch für Portugal im Moment ist, dass das geschieht in einem sehr intensiven Dialog zum Beispiel mit Afrika. Insofern als sehr viele afrikanische Künstler der ehemaligen portugiesischen Kolonien, also der jetzigen portugiesischsprachigen Länder Afrikas nach Portugal gekommen sind und afrikanische Kultur dort tradiert wird, auch. Und das ist eine besondere Dynamik, eine besondere Offenheit. Und Portugal hat das angenommen und ist, versteht sich selbst, und so erlebe ich es auch persönlich, sehr kosmopolitisch. Da kommt noch der ganze brasilianische Einfluss dazu, also die ganze lusophone Welt, die sich dort wieder trifft. Das ist teilweise sehr, sehr interessant und sehr gut, wenn es um Musik und um junge Filmemacher auch geht. Es ist teilweise etwas profaner, wenn es um die Telenovelas geht. Aber dieses Land definiert sich einfach über dieses kosmopolitische, über die Akzeptanz all der Strömungen. Und das, finde ich, ist ein besonderer Reichtum dieses Landes. Und da hat die Kultur eine Schlüsselstellung, sich selbst als dieses kleine, randständige Land, das Land übrigens in Europa, das am längsten seine Grenzen hat und das letzte Kolonialreich Europas war. Also wo sehen die eigentlich ihre Zukunft als Portugiesen, aber auch in Europa? Und da ist die Kultur eine Schlüsselmacht.
Da hat es dann ein Goethe-Institut in Lissabon eigentlich sehr leicht, Kontakte herzustellen.
Sie hören Kontrapunkt, eine Sendung auf Bayern 4 Klassik, live aus dem Münchner Goethe-Forum. Unser Thema heute, ich wiederhole es gerne noch einmal, Götterfunken, Fragezeichen, Musik macht Europa, und wie wir gerade erfahren haben, nicht nur Musik, sondern auch Literatur und andere Kunstsparten. Wir reden über Visionen und Realitäten europäischer Zusammenarbeit, europäischer Erfahrungen, Einzelwege und so weiter und so fort auf dem Gebiet von Kunst und Kultur. Zeit noch einmal für Live-Musik. Startbereit auf der Bühne ist wiederum unsere kleine Jazzband, die ich an dieser Stelle kurz einmal vorstellen will. Es ist ein Quintett, dessen Saxophonist Philipp Gropper und dessen Trompeter Matthias Schriefel im European Movement Jazz Orchestra der Ensemble Akademie des Deutschen Musikrats mitgearbeitet haben. Diese zwei werden hier heute Abend bei uns begleitet von Daniel Kasimir an der Posaune, Dietmar Fuhr Kontrabass und Oliver Bernd Steidle am Schlagzeug, und sie spielen Eigenkompositionen. Der nächste Titel ist eine Komposition von Philipp Gropper und heißt Pierdowa Saska. Klingt irgendwie polnisch, ist aber nicht politisch gemeint. Bitte schön. Thank you. Im letzten Teil unserer Diskussion interessiert uns die europäische Perspektive als solche. Und als Gesprächspartner sitzen dazu auf dem Podium Nele Hertling, Präsidentin des Deutsch-Französischen Kulturrats und Sprecherin der Initiative Europa eine Seele geben, der slowenische Schriftsteller Jan Wirk und Ronald Grätz, Leiter des Goethe-Instituts in Lissabon, zuvor Leiter des Goethe-Instituts in Moskau. Der bekannte und viel kritisierte Punkt ist ja, dass sich die EU politisch, wirtschaftlich und auch militärisch definiert, aber nicht kulturell. Kultur sei Ländersache, soll nationales Anliegen bleiben. Nun gibt es aber zum Glück zahlreiche Initiatoren wie Frau Hertling oder Herrn Grätz, die sich sehr stark dafür engagieren, dass europäische Integration auch offiziell eine kulturelle Seite bekommt. Dass grenzüberschreitende Projekte etwas Selbstverständliches werden. Was ist dabei für Sie persönlich Ziel und Motivation? Frau Hertling.
Sondern sagen viele, Europa ist ein kultureller Prozess. Und der kulturelle Prozess ist ein Ausdruck von zivilem Engagement, von Zivilgesellschaft. Und insofern, denke ich, ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Europa ist nicht irgendjemand in Brüssel, Europa sind wir alle. Und wenn ich in Europa leben will, und das möchte ich gerne, dann muss ich mich dafür engagieren, aber wie alle anderen auch. Und ich glaube, dieses Bewusstsein einer Veränderung, dass wir Europa sind und es machen, das ist das, was mich antreibt, aber wovon ich hoffe, dass es auch viele andere erreicht und antreibt. Und ich glaube, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Kultur ihren Wert in der Gesellschaft eingebüßt hat, natürlich ist das so, das ist überall so, aber es liegt vielleicht auch am Selbstbewusstsein der Kultur, das sie verloren hat. Ich spreche jetzt ausdrücklich von Kultur, nicht von Kunst. Und ich glaube, wenn wir verstehen und das vermitteln können, dass nur mit uns eine andere europäische Realität entstehen kann, wird sie auch einen anderen Wert in der Gesellschaft bekommen und sie wird auch vielleicht für alle so sichtbar werden.
Herr Grätz.
Also dem kann ich mich natürlich nur voll und ganz anschließen. Und ich habe den Eindruck aus der persönlichen Arbeit in Portugal und auch daraus, was ich von Kolleginnen und Kollegen der Goethe-Institute weltweit höre, dass diese Aufgabe der Kultur immer schwieriger wird. Es ist ja nicht so, dass immer mehr Menschen überzeugt davon sind, europäisch und kultureuropäisch zu denken, sondern es gibt genau solche Tendenzen eigentlich zu einem renationalen, ich will nicht sagen Nationalismus sofort, aber zur Betonung des Nationalen und zur Beendigung des Dialogs. Es gibt eine wunderbare Initiative, noch neben Europa eine Seele geben, dazu, das ist UNIC, das ist die Gründung von Dachverbänden der jeweils an Orten tätigen europäischen Kulturinstituten. Also es gibt UNIC Brüssel und UNIC Amsterdam, es gibt auch UNIC Portugal. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die da mitarbeiten, also British Council, Institut Français, Institut Italien di Cultura und viele andere, sind sich eigentlich sehr, sehr einig, dass man manchmal auch sogar gegen das, was im eigenen Land passiert und wie das eigene Land die Kultur innerhalb Europas ortet, arbeiten muss und verstärkt zusammenarbeitet und nicht nur sogar als Europäer, sondern dann gleich noch mit Afrika dazu. Wir dürfen uns auch nicht nur darin abkapseln und nur dadurch, dass wir zusammenarbeiten, ist es natürlich auch nicht gut, sondern die Prozesse, die wir herstellen und den Austausch, den wir ermöglichen, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Zentrales. Und ich bin überzeugter denn je von dieser Aufgabe, sonst, glaube ich, könnte ich auch diese Arbeit bei Goethe nicht machen. Und aber es ist nicht leicht in der heutigen Zeit. Und man sieht auch gerade durch die Ratspräsidentschaft Deutschlands, wie schwierig es ist, ein Europa noch zu einen.
Nun haben wir Kulturbeflissenen, es ist ja auch irgendwo ein bisschen besonders schwer, die Rüstungsindustrie Und die Sicherheitspolitik ist eine europäische Säule, die spricht eine Sprache, die heißt meistens Bumm und Krach und dann ist das Vokabular erschöpft. Die Wirtschaft hat im Grunde genommen mit der gegenseitigen Betrachtung von Börsenkursen auch nicht viel mehr drauf, ist auch nicht sonderlich differenziert letztlich. Ausgerechnet wir Kulturinteressierten sind mit den Problemen konfrontiert. Es gibt eben in jedem Land eine eigene Sprache. Es gibt, und davon sind wir auch noch begeistert, regionale und hochindividuelle Kulturen in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Regionen. Und vielleicht ist das ja der Grund, dass wir uns so schwer tun, nach außen hin Kraft zu zeigen, die offensichtlich nötig wäre, um der Kultur in dem europäischen Kräftespiel, dass ihr angemessene, die ihr angemessene Rolle zuzuschanzen. Jetzt sitzen hier zwei ausgewiesene Kulturaktivisten, die auch eben über die Grenzen hinweg wirken. Frau Hertling, warum ist UNIC und Europa eine Seele geben nicht längst eine gemeinsame Kraft? Und da könnte man eine ganze Reihe anderer europäischer Kulturinitiativen ja dazu zählen.
Es ist ja eine gemeinsame Kraft. Und es gibt ja sehr viele mehr, wie Sie schon sagen. Jeder hat ihre spezielle Aufgabe. Europa eine Seele geben, um davon zu sprechen, ist anders als viele andere Initiativen, die sehr wichtig sind und ihr bestimmtes Ziel haben. Keine Initiative, die Lobbyarbeit für die Kultur macht, sondern Lobbyarbeit für Europa unter Einbeziehung der Kultur. Um der Kultur auf eine andere Weise ihre Bedeutung zurückzugeben und die These, die Europa eine Seele geben, vertritt, ist, Kultur ist die kreative Kraft, die nicht in die Kulturpolitik gehört, da ist sie sowieso, sondern in alle Bereiche der Politik integriert werden muss als eine Motivation, als ein Modell menschlichen Handelns und Denkens. Das ist das, was der Kultur bisher vielleicht nicht gelungen ist. Und es ist ja auch eigentlich eine seltsame Tatsache, dass Kultur als einziges Politikgebiet in Brüssel keine Kompetenz hat. Und ich denke, auch das ein Paradigmenwechsel, der notwendig ist und der jetzt inzwischen von einer ganzen Reihe von Politikern ja auch so gesehen wird, selbst vom Parlamentspräsidenten Barroso, der inzwischen Kultur als eine zivilgesellschaftliche Aufgabe sieht. Das ist ein vielleicht von vielen noch gar nicht so genau verstandener Wechsel in eine andere Anerkennung der Kraft von Kultur. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich unterstützen müssen und wo wir hin müssen, um dann in der Tat gemeinsam nicht nur als Kulturmacher, sondern als eine wirklich europäische Gemeinschaft eine andere Haltung zu dieser Kraft entwickeln können.
UNIC versammelt mehr die Organisationen, die existenten Kulturorganisationen. Gibt es da eventuell doch ein paar Reibungspunkte zwischen den institutionalisierten Zirkeln und den Freidenkern, wie Frau Hertling sie vielleicht repräsentiert?
Darf ich noch einen Satz dazu
unbedingt
sagen? Die Initiative Europa eine Seele geben ist eine zivilgesellschaftliche, ja, privat organisierte Initiative, aber sie hat so etwas erfunden, was sie Allianzen nennt. Und wir haben Allianzen mit unendlich vielen unterschiedlichen Einrichtungen. Und ich glaube, es gibt überhaupt keine Abgrenzungsprobleme, sondern im Gegenteil den immer größer werdenden Wunsch.
Das wollte ich jetzt da auch nicht raus argumentieren, wirklich.
Nein, das würde ich ganz genauso sehen. Und der Zusammenschluss Europäischer Kulturinstitute ist ja nicht ein Klüngel, der sich nun neu bildet und in sich geschlossen bleibt, sondern Kulturarbeit ist immer etwas, was zwar von Organisationen durchgeführt wird, und das ist Europa eine Seele gegen auch, aber sicher nicht deshalb also als Institution inszenieren will, weder als UNIC noch als die Einzelnen. Ich möchte noch was hinzufügen, was mir jetzt auch gerade bei der Streitigkeit um den Schwerpunkt Katalonien bei der Frankfurter Buchmesse aufgefallen ist. Und die Frage, ist katalanische Kultur die und Literatur die Literatur, die von Katalanen auf Katalanisch gesprochen geschrieben wird oder von Katalanen auch auf Spanisch geschrieben wird. Dazu will ich nichts sagen. sagen. Ich finde es aber, in Europa spricht man zurzeit anerkannt zwischen 80 und 90 Sprachen. Und wir sind leicht auch in der Versuchung, immer nur die Sprachen und die Kulturen zu berücksichtigen, die eine Nation haben. Aber es gibt große Kulturen und Sprachgruppen, das Katalanische zum Beispiel, was eben keinen Staat hat, aber eine große europäische Kultur ist. Und den Reichtum, den müssen wir auch selber noch erkennen, den unser Europa bietet, um das Potenzial zu heben, was dahinter steckt. Denn die haben auch große Traditionen.
Wenn wir im Westen von Kultur sprechen, dann ist die Rede eigentlich immer vom Mangel an Geld und Umsatz. Und immer mehr wird Kultur dahingehend in Szene gesetzt, dass man so die Fördermöglichkeiten, Förderobliegenheiten zu bedienen versucht, natürlich um tolle Dinge zu machen. Sprechen wir im Osten von Kultur, so geht es zum einen darum, natürlich nachzuholen, was unter staatssozialistischen Bedingungen nicht konsumierbar war. Also das, was wir eigentlich im Westen nicht unter Kultur verstehen, sondern unter Überschwemmung mit Industrieprodukten. Und zum anderen spielt bei uns im Osten Kultur viel mehr eine Rolle, wenn es darum geht, festzuhalten an Identitätsbildung und an Gesellschaftsentwürfen und solchen Dingen. Und was ich mich schon seit längerem frage und was auch unsere Diskussion geradezu abbildet, sprechen wir nicht von ganz anderen Dingen, wenn wir westlich von Elbe und Donau das Wort Kultur in den Mund nehmen, als wenn wir es östlich von Elbe und Donau in den Mund nehmen. Gibt es nicht in Europa mindestens zwei, wenn nicht noch mehr verschiedene Kulturbegriffe? Herr Wirk.
Das ist eigentlich ein Problem, meine ich. Ja. Also Europa sollte wahrscheinlich, also das klingt politisch, ich bin kein Politiker, aber soll das Begriff von Kultur auf Neues definieren. Ja. Also europäische Kultur ist das zum Beispiel Peter Handke, die 10 Kilometer von Slowenien geboren ist, in Paris lebt, dass Kundera in Paris lebt. Aber umgekehrt ist das Problem, dass zum Beispiel ein Deutscher, ich weiß es nicht, Günter Grass oder ich weiß es nicht, Botho Strauß nicht nach Prag geht oder nach Budapest, nach Krakau. Also Problem ist diese Einseitigkeit von sogenannte Westkulturidentität. Ja. Also Leute in Ost haben immer gewusst, also Slowenien ist nicht in Ost, ja. Wir sind Niemandsland, ja. Also Mitteleuropa sowas, ja. Ein großes Land zwischen zwei Blocken, ja. Ein bisschen Mediterran, ein bisschen Ost, ein bisschen West, alles. Also Problem ist, dass wirklich diese neue Definierung von europäischer Kultur, natürlich ist Krakau so bedeutend für europäische Kultur wie Porto oder ich weiß es nicht, München, ja. Paris so wie Madrid und ich weiß es nicht, Budapest und so weiter. Also diese Koordinaten waren zu eng gepresst und darum hat wirklich diese innere europäische Dynamik hat verschwunden. Ja? Zum Beispiel die besten englischen Autoren in den letzten 20 Jahren sind eigentlich nicht weiße Engländer. Ja? Und auch das muss redefiniert sein. Ja? Was ist eigentlich, wie breit ist europäische Kultur? Wo sind diese Konturen? Also gibt es noch immer diese Grenze, dieses Block in zwei, drei Richtungen oder Süd-Nord, Ost-West und noch dazwischen zwei Linien. Also das musste ich meine. Und darum sind solche Aktionen wie mit Musikern sind bedeutend, dass dieser Kreislauf von Kulturen wirklich wieder eine neue Dynamik bekommt, wieder ein Selbstbewusstsein, wieder eine Sehnsucht, eine neue Sehnsucht und so weiter. Ja.
Na, wir müssen ja nicht nur, sagen wir mal, wirtschaftliche Unterschiede oder verteilungspolitische Unterschiede ausgleichen oder aufarbeiten. Es gibt ja Spaltungen Europas, die sind Jahrhunderte alt, die haben mit Sozialismus, Kommunismus und Revolution und so weiter nicht so sehr viel zu tun, sondern die sind viel älter.
Aber dieses Kreislauf ist bedeutend. Dieser Rumäne, die dieses Jahr in Cannes der größte Preis gewonnen hat, hat nur eine Idee und sehr wenig Geld. Ja. Und also Problem ist, ich werde sagen, Natürlich sind verschiedene Kontexte, verschiedene Religionen, also aber das ist nicht Problem, das ist eigentlich vorbei. Also Zukunft muss also das Wissen, aber eine ganz andere Mentalität haben, wenn wir wirklich eine gemeinsame, aber noch immer sehr verschiedene und influente und dynamische Kultur haben wollten. Ja, natürlich, wir waren im Kommunismus, sie waren unter Faschismus, sie unter Nazismus und so weiter, aber das ist vorbei, das ist vorbei. Und diese neue Dynamik muss kommen. Es ist ein bisschen spät, ja, in diesem Hinsicht. Ja.
Frau Hertling.
Ich weiß nicht, ob es vorbei ist. Ich denke, das, was Sie beschreiben, ist richtig. Für mich ist es die Folge des Faschismus in Deutschland. Die Verbindung, die wir hatten mit Europa, auch von, also ich bin Berlinerin, meine Verbindungen waren selbstverständlich geografisch nach Osten von Berlin gesehen. Das war unser Kulturraum. Das war unsere jüdische gemeinsame Vergangenheit. Wir haben sie zerstört und das ist nicht vorbei. Ich stimme Ihnen zu, das muss wieder anders werden. Aber es ist ein sehr schwieriger Weg, denn die Verbindungen sind zerstört worden. Und ich denke, nur dadurch, was Sie auch gesagt haben, nur dadurch, dass man lernt, wieder miteinander umzugehen in gemeinsamer Arbeit, kann sich das langsam verändern. Und ich muss auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, nochmal zurückkommen oder was Sie gesagt haben. Ljubljana war für uns auch in der Zeit Jugoslawiens ein wichtiger kultureller Ort. Das Theater, die Musik, der Tanz in Ljubljana war etwas, was immer für uns wichtig war. Ich habe es die ganzen Jahre gut gekannt. Es gab die Kontakte und da sind Dinge entstanden, die auch weitergehen. Und es gibt das Auf und das Ab der Beziehungen. Es gibt die Beziehungen, die in die eine Richtung wandern, in die andere Richtung. Das ist ein auch unter anderem ein natürlicher Prozess. Aber dass die Menschen wieder die Neugier haben aufeinander und auch in eine andere Richtung reisen, ist auch unsere Verantwortung, die wir unseren Jugendlichen, die alle nach Amerika und sonst wohin reisen wollten, auch wieder beibringen müssen, dass man eben auch in die andere Richtung reist und dass es sehr viel zu entdecken gibt. Und das wird mehr und mehr so sein. Und ich denke, dass durch Projekte wie das, was hier vorgestellt wurde, ist das ein kleiner Schritt und man muss ganz viele davon haben und Künstler, die eben zusammenarbeiten, ganz egal durch welche Systeme, sind der beste Weg dazu. Und deswegen nochmal, die Kultur ist eigentlich das, was Europa ausmacht. Und nur so werden wir auch diesen Weg vielleicht wieder finden können.
Sie haben total recht, ja. Also ich habe überhaupt nie gemeint, dass es vorbei ist. Ich habe gemeint, vorbei ist mit diesen Teilungen. Also die Geschichte von Sophie Scholl ist unsere gemeinsame. Auch aus Leuten aus Portugal, aus Slowenien, aus Deutschland und zum Beispiel Paul Celan, der aus Bukowina war, Jude, hat in Paris gestorben. Das ist unsere gemeinsame Geschichte, nicht nur ihre, weil sie in, ich weiß es nicht, Bukowina gelebt haben. Das habe ich gemeint. Ja. Also vorbei sollte sein mit diesen Teilungen auf verschiedene 3, 4, 5 Europas.
Aber machen wir das nicht eigentlich schon wieder? Sind wir nicht auf dem besten Wege dabei zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt ja eigentlich nur EU-intern und wenn man auf die geografische Karte guckt, sieht man, dass ein Großteil Europas gar nicht in der EU ist. Verschiedene Länder, ja, ich will jetzt nicht Russland oder Serbien oder Albanien, unterschiedlich groß natürlich, ansprechen oder die Schweiz oder Norwegen. Aber wir schaffen eigentlich schon wieder neue Grenzen, ne?
Ja, ich meine, da kann ich dir ausnahmsweise zustimmen. Es reicht eben nicht nur, eine Wirtschaftsgemeinschaft zu definieren. Es reicht eben nicht nur, ein Sicherheitsschutzschild, um eine bestimmte Landschaft herumzuziehen. Das alles reicht nicht. Es fehlt die Seele. Und die ist, wie wir gehört haben, in den Initiativen von Nele Hartling und von Herrn Kretz zu Hause. Und ich denke mal, dass...
Wie bitte? Sie sind in Europa zu Hause.
Jede Seele hat einen Körper und fängt irgendwo auch in einem Körper an. Also schön, dass Sie hier waren und das uns erklären konnten.
Ja, das war unser europäischer Dialog. Wir hatten Gäste aus Slowenien und Portugal und aus Deutschland und unsere Diskussion ging um europäische Entwicklungswege, um Vergleichbarkeiten, um Unterschiede, um Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kultur auf der Basis unterschiedlicher, auch schmerzvoller Geschichte. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, im Saal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke unseren Podiumsgästen fürs Mitmachen. Vielen Dank, Nede Hertling, Janni Wirk und Ronald Grätz.
Ja, und ganz herzlichen Dank natürlich an unsere drei vom Musikrat geförderten Komponisten, an Anna Forte, an Luis Pena und an Johannes Motschmann und Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer draußen an den Radiogeräten, Dank fürs Dabeisein. Das war Kontrapunkt, die Ausgabe 28, live aus dem Goethe-Forum in München. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Dank auch an unser Jazzquintett. Es spielt uns als Rausschmeißer jetzt noch ein Stück von Matthias Schriefel. Der Titel lautet »Das, was hinten rauskommt«. Das erinnert an etwas, was man so oder so sehen kann. Wie sonst, so auch heute, Musik hat hier bei uns, bei Goethe und auf Bayern 4 Klassik das letzte Wort.
Das, meine Damen und Herren, war live aus dem Goethe-Forum München die 28. Ausgabe von Kontrapunkt, europäischer Dialog. Kontrapunkt ist eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit dem Goethe-Institut München, der NMZ und dem Schauspielhaus Salzburg Elisabeth Bühne. Moderation Theo Geißler und Frank Kämpfer, Recherchen Eva Schroth, Regie und Produktionsdramaturgie Werner Bleisteiner. Die Redaktion hatte Wolf Löckle. Die Zeit, es ist jetzt 22:30 Uhr.